Ich war nie jemand, der Ruhe im Alltag fand. Schon als Kind spürte ich, dass die Welt, wie wir sie kannten, nur eine Oberfläche war. Eine brüchige Haut über einem tieferen, unerforschten Abgrund. Während andere Kinder Fußball spielten oder Comics lasen, baute ich Radios auseinander, las Bücher über Quantenphysik und starrte stundenlang in den Himmel, in der Hoffnung, dass etwas zurückstarrte. Mein Name ist Leon Hartmann. Ich wurde in München geboren, wuchs aber größtenteils mit meinen Großeltern in einem kleinen Dorf im Allgäu auf. Schon früh war mir klar, ich würde nie in dieser Welt bleiben. Nach meinem Studium der Ingenieurwissenschaften an der Universität Cambridge zog ich nach Amerika. Ich wollte Teil von etwas Größerem sein, Teil von dem einzigen menschlichen Unterfangen, das mich je wirklich fasziniert hatte: der Raumfahrt. Im Jahr 2023, genauer gesagt am 2. Januar, begann alles. Ich erinnere mich an diesen Tag so klar wie an keinen anderen. Die Gänge im NASA-Hauptquartier in Florida waren erfüllt von einer seltsamen elektrischen Spannung. Die normalerweise tief in Akten und Monitore versunkenen Mitarbeiter tuschelten aufgeregt, flüsterten wie Schüler nach Schulschluss. Etwas war geschehen. Etwas, das selbst den stoischsten Wissenschaftler aus der Fassung brachte. »Leon, du wirst ausflippen«, rief mein Kollege und Freund Janos, ein drahtiger, blonder Ungar mit einem Hang zur Theatralik. Er winkte mir zu, ich solle ihm folgen. Ich ließ meinen Kaffeebecher stehen und schloss mich ihm an, ohne Fragen zu stellen. Sein Gesicht sprach Bände. »Was ist los?«, fragte ich, als wir an mehreren Labors vorbeihasteten. »Ein Leak. Eine versehentliche E-Mail«, flüsterte Janos. »Aber nicht irgendeine. Es geht um das DM-50-Projekt.« Ich kannte den Namen. Wer bei der NASA arbeitete, kannte ihn. DM-50 war ein geheimnisumwobenes Raumfahrtprogramm. Die meisten hielten es für eine getarnte Finanzierungslinie für Prototypentechnologie. Niemand außerhalb der höchsten Sicherheitsfreigabe wusste Genaueres. Wir erreichten eine abgedunkelte Halle, in deren Mitte eine titangroße Silhouette ragte. Eine unförmige, noch unfertige Raumkapsel. Um sie herum standen Monitore, Technikcontainer und mehrere Wissenschaftler. Janos führte mich zu einem der Bildschirme, auf dem Diagramme, Graphen und Sternenkarten flackerten. Und dort stand er. Der Mann, der mein Leben verändern sollte. Dr. Elias Jakobsen. Er war bleich, beinahe durchsichtig, mit eingefallenen Wangen und Händen, die zitterten, obwohl er völlig regungslos dastand. Seine Augen lagen tief in dunklen Höhlen und schienen gleichzeitig wachsam und gequält. Er sprach mit zwei Physikern, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. »Das ist er«, flüsterte Janos. »Der Mann, der es entdeckt hat. Vor einem Jahr.« Ich trat einen Schritt näher. Auf dem Bildschirm hinter ihm zeigte sich eine Darstellung des Randes unserer Galaxie. Ein verzerrtes, kreisrundes Objekt. Von schwärzester Schwärze. Es war keine bloße Leere. Es war Abwesenheit. Ein Ort, an dem Licht nicht einfach verschluckt wurde, sondern sich nie zu existieren gewagt hatte. »Sie nennen es Harriets Auge«, murmelte Janos. »Jakobsen hat es entdeckt. Eine Anomalie, die aussieht wie ein schwarzes Loch, aber keines ist. Niemand weiß, was es ist, aber NASA empfängt Signale daraus. Frequenzen, die sich in Töne übersetzen lassen. Musik oder Sprache oder etwas dazwischen.« Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Nicht vor Angst, sondern vor der Möglichkeit, dass wir auf etwas gestoßen waren, das über unser Verständnis hinausging. Ein Fenster, vielleicht sogar ein Riss. Zu einer anderen Realität. »Und das Beste«, sagte Janos mit einem Lächeln, das mich nicht beruhigte, »es gibt Gerüchte, dass DM-50 bald einsatzbereit ist. Es könnte eine bemannte Mission geben.« Ein Riss in der Realität. Musik aus einer anderen Welt und ein Raumfahrzeug, das bald dorthin aufbrechen sollte. Ich konnte nicht schlafen in dieser Nacht. Während ich auf meinem Bett lag und das flackernde Deckenlicht anstarrte, dachte ich an Harriets Auge, an den Namen, an das Bild. Es hatte nichts Poetisches an sich, nichts Menschliches. Und doch war da ein Funke in mir, ein leiser, unerträglicher Gedanke. Was, wenn wir dort nicht allein waren? Was, wenn wir beobachtet wurden? Und was, wenn dieses Ding nicht gefunden werden wollte? In diesem Moment beschloss ich, alles zu tun, um Teil der Mission zu werden. Nicht wegen des Ruhms, nicht wegen des Abenteuers, sondern weil ich wusste, dass die wahren Antworten nicht auf der Erde lagen. Sie warteten dort draußen, jenseits des Auges. 3 Tage nach dem Gespräch mit Janos konnte ich an nichts anderes mehr denken. Ich arbeitete, aß und schlief wie im Nebel. Immer wieder sah ich das dunkle Loch vor meinem inneren Auge. Harriets Auge, wie sie es nannten. Es war kein offizieller Name, aber unter Eingeweihten verbreitete er sich wie ein heimlicher Fluch. In stillen Momenten fragte ich mich, wer diese Harriet war, warum man ausgerechnet diesen Namen gewählt hatte. War es eine Hommage oder eine Warnung? Ich musste es herausfinden. Am 5. Januar, einem grauen, windigen Morgen, wagte ich das Undenkbare. Ich verließ meinen zugewiesenen Arbeitsplatz in der Strukturabteilung und begab mich ohne Anmeldung zum Gebäudekomplex C, dorthin, wo das DM-50-Projekt entwickelt wurde. Der Zugang war streng beschränkt. Ohne Sicherheitsstufe 4 durfte man diesen Flur nicht einmal betreten. Ich hatte Stufe 3. Ich zögerte nicht. Mein Herz raste, während ich durch die Gänge schlich. Die Betonwände wirkten kälter als sonst, als hätten sie meine Absicht gespürt. Der Flur war menschenleer. Nur das Brummen der Leuchtstoffröhren begleitete mich. Ich hatte Glück. Die Tür zur Projektleitung stand offen. Dr. Elias Jakobsen stand allein im Raum, über einen riesigen Bildschirm gebeugt. Formeln, Diagramme, Frequenzanalysen. Ich verstand nur die Hälfte, aber mein Blick blieb an einer Audiokurve hängen. Die Daten zeigten Schallwellen, regelmäßige Muster. Es sah nicht zufällig aus. Ich trat näher. »Dr. Jakobsen?« sagte ich mit fester Stimme, obwohl meine Kehle trocken war. Er drehte sich nur langsam zu mir um, die Augen glasig, als würde er mich nicht wirklich sehen. »Was wollen Sie hier?« fragte er nach einer unangenehmen Pause. »Ich bin Leon Hartmann, Ingenieur, aber das spielt keine Rolle. Ich habe von Harriets Auge erfahren. Ich möchte Teil des Teams sein.« Seine Augen verengten sich. »Sie sollten das gar nicht wissen.« »Bitte«, erwiderte ich. »Ich habe mein ganzes Leben lang nach etwas gesucht, das größer ist als ich. Ich will nicht nur auf dieser Welt leben und sterben. Ich will wissen, was dahinter liegt, was dieses Ding da draußen wirklich ist.« Er musterte mich. Lange. Dann wandte er sich wortlos ab, griff nach einer zerknitterten Mappe und zog ein Blatt heraus. Seine Hand zitterte. »Sie sind nicht der Erste, der heute darum bittet«, murmelte er. »Jeder spürt es. Als würde es uns rufen. Aber wir brauchen keine weiteren Leute. Wir haben genug Techniker, genug Datenanalysten. Was wir brauchen, sind Menschen, die wissen, worauf sie sich einlassen.« »Ich tue das«, sagte ich. Er schwieg. Dann fast unmerklich nickte er. »Harriets Auge ist kein Objekt. Es ist ein Übergang. Vielleicht auch ein Abgrund. Vor einem Jahr erhielt ich das erste Signal. Ich dachte, es sei ein Fehler in der Sonde. Aber je länger ich es analysierte, desto klarer wurde mir, das ist ein Ruf. Kein Geräusch, kein Ton, keine Sprache, aber ein Wille. Ich wagte nicht zu atmen. »Ich nannte es nach meiner Tochter«, sagte er plötzlich. »Harriet. Sie starb vor 4 Jahren. Sie war neugierig, furchtlos und zu jung, um zu verstehen, dass manche Türen nicht geöffnet werden sollten.« Ein kurzer, lähmender Moment verstrich. »Sie bekommen keinen offiziellen Platz im Team«, sagte er schließlich. »Aber ich werde Ihren Namen notieren. Und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, werden wir sehen.« Ich verließ das Büro wie in Trance. Draußen fegte ein heißer Wind über den Parkplatz, obwohl es Januar war. Die Palmen bogen sich unter einer unsichtbaren Kraft. Ich spürte, dass ich einen Schritt gemacht hatte, von dem es kein Zurück mehr gab. 2 Wochen später erhielt ich eine verschlüsselte Nachricht. Kein Absender, nur 3 Worte. Sie sind dabei. Was folgte, war der Beginn eines 10-monatigen Albtraums oder Erwachens, je nachdem, wie man es sehen will. Ich unterzeichnete eine Geheimhaltungserklärung, die so umfangreich war, dass ich sie nicht einmal zu Ende las. Mir war egal, was ich unterschrieb. Ich wollte dorthin. Ich wollte sehen, was auf der anderen Seite lag. Das Trainingsprogramm war unerbittlich. Physische Tests, psychologische Belastungssimulationen, nächtelange Schulungen, über Protokolle, über mögliche Notfallszenarien. Kein Wort über das Ziel, kein offizielles Briefing über Harriets Auge. Alles wurde nur angedeutet, zwischen den Zeilen ausgesprochen, wie ein Geheimnis, das sich nicht vollständig in Sprache fassen ließ. Doch selbst durch diese Nebel hindurch war klar, wir würden nicht einfach einen Ort besuchen. Wir würden etwas betreten, das uns vielleicht nie wieder gehen ließ. Und als ich am Vorabend des Starts allein in meiner engen Kammer saß, hörte ich es zum ersten Mal. Ein Flüstern. Es kam nicht durch die Wände, nicht durch Lautsprecher. Es kam aus meinem Kopf. Ein einziger Gedanke, der nicht meiner war. Ich sehe dich. Ich schloss die Augen und ließ ihn sehen. Der Morgen des Abflugs war still. Kein Applaus, keine Kameras, keine winkenden Familienangehörigen. Kein Sonnenaufgang, der das Ereignis mit Wärme hätte krönen können. Der Start der DM50 war kein Fest. Er war ein Schatten, der heimlich aus der Welt glitt. Wir befanden uns in einem unterirdischen Komplex, tief unter der Mojave-Wüste. Der Hangar, in dem sich das Schiff befand, war gewaltig, aber leer. Ein Betongewölbe, das von schwachem Licht beschienen wurde. Es gab keine Fenster, keine Hinweise auf Tageszeit. Nur das monotone Summen von Stromkreisen und den kalten Geruch von Metall und Öl. Das Schiff selbst sah aus wie ein Tier, das sich zusammenkauert. Gedrungen, schwarz-grau, ohne sichtbare Fenster, als würde es sich selbst schützen vor dem, was jenseits auf es wartete. DM50 war keine Schönheit. Sie war ein Werkzeug, ein Schlüssel. Wir waren eine Crew von 12. 5 Techniker, 3 Sicherheitsoffiziere, 2 Piloten und die beiden Wissenschaftler, denen das Projekt gehörte. Dr. Elias Jakobsen und Dr. Isabel Ferré. Sie war ganz anders als er. Während Jakobsen wie ein Gespenst wirkte, abgezehrt, gehetzt, vom Wissen um etwas, das ihn zerfraß, war Isabel ruhig, fast warmherzig. Ihre französische Herkunft ließ sich nicht leugnen, auch nicht in ihrer Sprache. Jedes Wort war weich, fast musikalisch, doch durchdrungen von Ernst. Ich hatte kaum Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Die letzten Vorbereitungen nahmen jede Minute in Anspruch. In den letzten 24 Stunden wurden wir eingekleidet, medizinisch geprüft, psychologisch untersucht. Immer wieder die gleichen Fragen. Träumen Sie ungewöhnlich? Hören Sie Stimmen? Fühlen Sie sich beobachtet? Ich log, denn ich hörte sie. Immer noch. Immer häufiger. Das Flüstern war keine Stimme im klassischen Sinne. Es war ein Gefühl, wie eine fremde Intelligenz, die zwischen meinen Gedanken tanzte. Mal war sie neugierig, mal stumm. Doch immer da. Am Abend vor dem Start lagen wir in unseren Kapseln. Keine Betten. Nur harte Schalen, eingelassen in die Wände des Schiffs. Meine Augen fanden keine Ruhe. Über mir flackerte das rote Notlicht und jede Minute schien sich in die nächste zu dehnen wie flüssiges Blei. Dann kam der Countdown. Zuerst vibrierte nur der Boden. Dann bebte das ganze Schiff. Meine Gurte schnitten sich in meine Brust und für einen Moment glaubte ich, ich hätte nie wieder Luft holen können. Dann, plötzlich, völlige Stille. Kein Grollen, kein Dröhnen. Wir hatten die Atmosphäre verlassen. Die DM50 war mit Tarntechnologie ausgestattet, die selbst die Existenz des Starts geheim hielt. Kein Radar, kein Teleskop würde uns orten. Wir waren Geister in einem Himmel, der uns vergessen sollte. Der Flug dauerte 7 Tage. Jeder Tag war durchzogen von Wartung, Diagnostik und Training. Wir simulierten Notfälle, spielten Kommunikationsszenarien durch, analysierten alte Daten über die Anomalie. Es war ein ständiges Beschäftigtsein, das keine Fragen zuließ. Doch je näher wir unserem Ziel kamen, desto weniger funktionierte diese Strategie. Am vierten Tag passierten wir den Rand der bekannten Galaxie. Am fünften begannen die Sterne zu verschwinden. Am sechsten konnte man aus den Bullaugen nur noch Schwärze erkennen. Keine Lichter, keine Planeten. Nur Leere, so vollkommen, dass sie schmerzte. Am siebten Tag schließlich versammelten wir uns in der zentralen Beobachtungskammer. »Das ist sie«, flüsterte Dr. Ferrara. Auf dem Hauptbildschirm erschien Harriets Auge. Zuerst ein winziger Punkt, dann ein wachsender Kreis. Keine Bewegung, kein Pulsieren. Es war einfach da, wie ein Fehler in der Existenz. Ein Ort, an dem die Wirklichkeit aufhörte, sich selbst zu verstehen. Ich starrte wie gebannt. Mein Herz pochte, meine Kehle war trocken. Und plötzlich war das Flüstern wieder da. Lauter, drängender. Willkommen. Die unbemannten Drohnen wurden gestartet. Drei silberne Kapseln, kaum größer als Autos, traten nacheinander aus dem Bauch der DM-50. Wie Insekten glitten sie lautlos in die Dunkelheit. Keine Triebwerke, keine Leuchtspuren, nur Stille. Als sie den Rand der Anomalie berührten, verschwanden sie. Nicht schlagartig, sondern wie in Zeitlupe, als würde die Realität selbst sie verschlucken. Dann geschah nichts. Wir warteten. 2 Stunden. Dann 4. Kein Signal. Kein Ton. Nur das unheimliche Summen, das durch das Schiff hallte, wie das Echo eines Universums, das sich selbst zu vergessen begann. Ich spürte, wie sich etwas veränderte. Nicht außerhalb des Schiffs, in mir. Eine Kälte, die nicht vom Körper kam. Eine Gewissheit, die nicht aus Wissen stammte. Wir hatten eine Grenze überschritten und etwas wartete. Nicht nur auf uns, sondern auf den Moment, in dem wir glaubten, wir wären allein. Der 8. Tag begann, wie der 7. geendet hatte, mit Stille. Die 3 unbemannten Sonden, die in das Innere der Anomalie geschickt worden waren, hatten sich nicht zurückgemeldet. Kein Datenstrom, kein Telemetriesignal, kein Lebenszeichen. Die technischen Teams versuchten fieberhaft, wenigstens Fragmente der gesendeten Informationen zu rekonstruieren, aber alles, was sie erhielten, war digitaler Lärm. Rauschen. Etwas, das klang wie Atemzüge durch einen Modulator, verstümmelt und schmerzlich rhythmisch. Die allgemeine Stimmung an Bord war gereizt. Gereizt und abwesend. Gespräche wurden kürzer. Blicke verloren sich in der Ferne. Manche Mannschaftsmitglieder schliefen schlecht, andere überhaupt nicht. Selbst der Sicherheitschef, ein bulliger Norweger namens Morten Halvorsen, war blasser als üblich und mied die Fenster. Ich spürte es auch. Harriets Auge war näher gekommen. Oder wir ihm. Schwer zu sagen. Was früher ein dunkler Punkt gewesen war, füllte nun fast das gesamte Sichtfeld im Beobachtungsraum aus. Die Anomalie sah aus wie ein riesiger, schwarzer Schlund, umgeben von flirrenden, violetten Rändern. Sie pulsierte nicht. Sie war leblos. Aber genau das machte sie so lebendig. Ich stand mit Dr. Ferré in der Cafeteria, beide mit dampfenden Bechern in der Hand. Es roch nach Metall, Kunststoff und einem Hauch von Vanille, die künstliche Note der Schiffsluft, die die Filter verströmten, um Behaglichkeit zu erzeugen. »Erinnerst du dich an das erste Mal, als du den Himmel durch ein Teleskop gesehen hast?«, fragte sie mich plötzlich. Ich nickte langsam. »Ich war 7. Mein Vater zeigte mir Saturn.« Sie lächelte. »Ich war 11. Ich dachte, ich hätte einen Engel gesehen. Dabei war es nur eine verirrte Linse.« Dann flackerte das Licht. Nicht kurz, sondern lang. Als würde das Schiff selbst den Atem anhalten. Sekunden später bebte der Boden unter unseren Füßen, gefolgt von einem metallischen Knall, der aus den unteren Decks kam. Ich stieß meinen Becher um, heißer Kaffee spritzte über den Boden, während ich mich instinktiv an der Tischkante festklammerte. Überall klirrten Geschirrteile, die Wände vibrierten. Ein leises Stöhnen ging durch das Metall, ein Laut, wie ihn ein sterbendes Tier machen würde. Ein Alarm schrillte los, rot, gleißend, heulend. »Alle Einheiten zu ihren Stationen«, krächzte der Bordlautsprecher. Ich stürmte durch den Flur, begleitet von zwei weiteren Technikern. Die Gänge waren bereits voller Menschen. Niemand sprach. Jeder rannte. Manche taumelten. Ich spürte, wie sich die Schwerkraft leicht verschob, als hätte sich das Schiff geneigt. Doch wir befanden uns im All. Keine Gravitation sollte sich verändern. Im Technikraum angekommen, sah ich, dass mehrere Displays ausgefallen waren. Schwarze Flächen, durchzogen von einzelnen blinkenden Symbolen. Die Hauptbildschirme jedoch zeigten etwas anderes. Die Sterne waren weg. Die Kameraaußenaufnahmen der DM-50 zeigten nicht mehr das Universum. Keine Milchstraße, keine fernen Sonnen, nur Dunkelheit. So tief und vollkommen, dass es sich anfühlte, als würde sie uns ansehen. Wir waren umgeben von ihr. Dann vibrierte das Schiff erneut, heftiger als zuvor. Ich klammerte mich an die Konsole, ein anderer Techniker rutschte aus und schlug gegen eine Wand. Der Boden knirschte. Ein Geräusch, das eigentlich nicht möglich war. Als würde der Rumpf sich gegen etwas stemmen. »Bruchlinien in Sektion 3«, schrie jemand. »Druck kompensiert«, erwiderte ein anderer. Ich starrte auf das große Display. Und dann sah ich es. Die Anomalie hatte sich verändert. Sie war nicht mehr nur ein schwarzer Kreis. Ihre Ränder hatten begonnen, sich zu kräuseln. Nicht chaotisch, sondern wie Wellen in einem See. Doch sie liefen nicht auseinander. Sie zogen sich zusammen. Etwas formte sich in der Mitte. Zuerst war es nur ein heller Punkt. Dann ein Kreis. Dann ein Auge. Ein gewaltiges, statisches Auge, das sich im Inneren der Anomalie abzeichnete, als wäre es aus Licht und Schatten gewebt. Keine Iris, keine Pupille, nur eine Form, die zu existieren schien, um zu beobachten. »Das kann nicht sein«, flüsterte Dr. Jacobsen, der hinter mir stand. Ich drehte mich zu ihm. »Was ist das?« Er sah mich an, als würde er mich erst jetzt wirklich wahrnehmen. »Wir sind nicht mehr in unserem Universum.« Schweigen. Selbst die Alarme wirkten leiser. Dann hörten wir es. Ganz schwach. Kaum zu unterscheiden vom Hintergrundrauschen. Ein Singsang. Eine Melodie, bestehend aus drei tiefen, vibrierenden Tönen, die sich immer wieder wiederholten. Langsam. Rituell. Sie kam nicht durch die Lautsprecher. Sie kam durch die Struktur des Schiffs. Ich wusste sofort, was es war. Ein Ruf. Oder ein Willkommen. Oder beides. Wir waren nicht nur hineingeraten. Wir waren erwartet worden. Die folgende Stunde war von einer lähmenden Mischung aus Verwirrung, Angst und stummer Erwartung geprägt. Die Crew bewegte sich durch das Schiff wie Geister, ihre Gesichter ausdruckslos, ihre Schritte schwer. Niemand sprach laut. Jeder versuchte irgendwie weiter zu funktionieren. Die DM-50 hatte sich stabilisiert, technisch gesehen. Aber niemand wagte zu sagen, dass wir in Sicherheit waren. Denn das, was wir durch die Fenster sahen, war das Gegenteil von Sicherheit. Draußen lag eine Landschaft, die die Gesetze unseres Universums verhöhnte. Die Leere war nicht mehr leer. Es war ein Raum, in dem Sterne aufhörten zu leuchten, bevor man sie überhaupt sehen konnte. Ein einziger, bläulich leuchtender Stern, vermutlich ein weißer Zwerg, dominierte den Horizont. Doch er war falsch. Seine Form flackerte, als würde er mit jedem Moment neu gezeichnet. Er pulsierte nicht wie ein normaler Stern. Er zitterte. Ein ganzer Planet schwebte in der Ferne, durchtrennt von einem sauberen, geometrisch präzisen Riss. Zwei Hälften, als hätte ein riesiges Messer ihn aufgespalten. Dazwischen nichts. Keine Lava, keine Explosion, nur Vakuum. Es war, als hätte man das Herz der Welt entfernt und die Hülle vergessen. Um uns herum trieben Gesteinsbrocken, einige so groß wie Hochhäuser, andere klein wie Sandkörner. Doch sie bewegten sich nicht chaotisch. Sie trieben in konzentrischen Bahnen, als würden sie von einer unsichtbaren Kraft geordnet, einer Intelligenz, die Regeln über das Chaos legte. Wir sind nicht mehr in der Milchstraße, sagte Dr. Ferry leise, während sie aus dem Hauptfenster starrte. Nicht einmal in unserem Raumzeitkontinuum. Der Kapitän, ein kantiger Mann namens Arvid Paulsen, trat vor die Crew auf der Brücke. Seine Stimme war hart, seine Haltung militärisch. Doch in seinen Augen lag dieselbe Furcht, die wir alle spürten. Die unbemannten Sonden sind nicht zurückgekehrt. Wir haben keine Signale erhalten. Nichts. Es ist, als hätten sie nie existiert. Eine Technikerin namens Martha hob zögerlich die Hand. Sir, haben wir noch eine Verbindung zur Erde? Nein, sagte der Kapitän ohne Zögern. Kein Signal kommt durch und wir vermuten, dass das, was wir als Harriets Auge kennen, nicht nur ein Übergang ist. Es ist ein Einwegportal. Schweigen. Niemand sagte es laut, aber der Gedanke kroch in jedes Bewusstsein. Wir waren gefangen. Dr. Jacobsen trat nach vorn, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Sein Blick war starr auf das zentrale Display gerichtet, auf dem immer noch das fremde Sternensystem sichtbar war. »Ich muss Ihnen etwas gestehen«, begann er. Ein Raunen ging durch den Raum. »Diese Anomalie, sie ist nicht nur ein kosmisches Phänomen. Es ist kein Zufall, dass sie eine Form annimmt, kein Zufall, dass wir Signale empfangen haben. Ich habe über Monate hinweg kommuniziert.« Manche in der Crew stöhnten, andere fluchten. Der Kapitän trat einen Schritt auf Jacobsen zu. »Wie bitte?« zischte er. »Die Frequenzen!« Sie waren nicht zufällig. Sie antworteten auf unsere Signale, immer deutlicher. Ich hielt es zuerst für ein Echo, aber sie reagierten. Präzise, intentionell. »Sie haben mit etwas gesprochen?« fragte Dr. Ferré, sichtlich erschüttert. »Nicht mit Worten. Mit Mustern. Mit Gedanken, vielleicht. Es hat mich eingeladen.« »Es?« wiederholte der Kapitän. Jacobsen nickte. »Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist die letzte Bewusstheit dieses sterbenden Universums.« Stille. Dann hob Ferré das Wort. »Dieses Universum stirbt, nicht wahr?« Jacobsen antwortete nicht sofort. Dann sagte er leise, »Ja, alles zieht sich zusammen. Die Materie kollabiert. Die Zeit wird brüchig. Die Grenzen zwischen den Dimensionen lösen sich auf. Die Anomalie ist der Mittelpunkt dieses Prozesses.« Ich schluckte schwer. »Ein finaler Knoten«, flüsterte ich. »Ein Ort, an dem alles endet.« Jacobsen nickte. »Oder beginnt.« Der Kapitän funkelte ihn an. »Sie haben uns also hierher gebracht, obwohl sie wussten, dass wir nicht zurückkehren könnten. Ich hoffte, wir könnten...« »Verstehen«, antwortete Jacobsen. »Vielleicht sogar retten oder zumindest bezeugen.«
»Bezeugen?«
rief Martha wütend. »Sie haben uns geopfert.« Eine Handvoll Crewmitglieder stürzte sich auf ihn. Die Sicherheitsoffiziere mussten dazwischen gehen. Der Kapitän trennte die Angreifer mit roher Gewalt und schrie schließlich, »Genug! Wir retten, wen wir können! Wenn wir hier feststecken, dann werden wir es gemeinsam überleben.« Aber jeder wusste, dass das eine Lüge war. Wir waren in einem Universum, das sein letztes Licht aushauchte, und irgendwo darin, in der Tiefe dieser sterbenden Realität, wartete etwas. Etwas, das mit Jacobsen gesprochen hatte. Etwas, das jetzt wach war. Ich hatte schon früher Angst verspürt. Echte, körperliche Angst. Als Kind, allein im dunklen Keller meines Elternhauses. Als junger Student, in einem defekten Fahrstuhl zwischen zwei Stockwerken gefangen. Selbst im Luftkampftraining, als eine Dekompressionswarnung aufleuchtete. Doch was ich in den folgenden Stunden an Bord der DM-50 fühlte, war anders. Es war eine Angst, die sich nicht in Adrenalin verwandelte. Keine, die man abschütteln konnte, indem man rannte oder schrie. Sie war still, schleichend, tief. Eine Angst, die sich wie Öl in meine Gedanken senkte und dort blieb. Wir bewegten uns durch das Schiff wie Darsteller in einem Theaterstück, dessen Skript niemand mehr kannte. Die Systeme liefen noch, die Luft war atembar. Der künstliche Schwerkraftgenerator funktionierte. Aber außerhalb der Wände, jenseits der metallenen Hülle, die uns umgab, lauerte eine Stille, die zu laut war. Die Fenster blieben verdunkelt. Der Kapitän hatte angeordnet, die Sicht nach außen zu blockieren. Zu viele hatten begonnen, Dinge zu sehen, die sie nicht erklären konnten. Bewegungen im Nichts. Lichter, die keinen Ursprung hatten. Schatten, wo es kein Licht gab. Ich konnte nicht schlafen. Um mich abzulenken, saß ich in der kleinen Technikzentrale und arbeitete an den Diagnosedaten, die wir nach dem letzten Triebwerksschub erhoben hatten. Die Zahlen waren solide. Die Systeme stabil. Alles war in Ordnung. Aber das war es eben nicht. Mein Terminal blinkte. Eine neue Nachricht. Keine Systemmeldung. Eine direkte Übertragung. »Leon, ich weiß, dass du das liest«, begann sie. Ich runzelte die Stirn. Absender unbekannt. Kein Name. Keine Signatur. »Ich habe mit Frank geredet. Er schuldet mir noch einen Gefallen, also ließ er mich in einige der verschlüsselten Signale sehen, die Jakobsen abgefangen hat. Die Kommunikation mit, dem Ding.« Ich scrollte weiter. »Leon, es war zweiseitig. Es hat nicht nur gesendet. Es hat empfangen. Jakobsen hat geantwortet. Immer wieder.« Mein Magen verkrampfte sich. Natürlich hatte ich es geahnt, aber die Bestätigung löste etwas in mir aus. Nicht Wut, nicht Ekel, Verlassenheit. Ich verließ die Zentrale und machte mich auf den Weg zum Labortrakt. Die Gänge waren leer. Nur das tiefe Vibrieren der Schiffshülle und das Flackern der Notbeleuchtung begleiteten mich. Im Hauptlabor fand ich Jakobsen. Er saß vor einem Monitor, der nur leuchtendes Weiß zeigte. Kein Text, kein Bild, nur Licht. Doch sein Blick war fixiert. Seine Finger zitterten über der Tastatur, ohne sie zu berühren. »Sie wussten es«, sagte ich. Er blinzelte, wandte sich aber nicht um. »Sie haben mit ihm gesprochen. Oder mit ihr. Oder mit... was auch immer das ist.« »Ich musste«, antwortete er. »Warum haben Sie es niemandem gesagt?«, fuhr ich fort. »Warum haben Sie uns alle in diesen Abgrund geschickt?« Er drehte sich langsam um. Seine Augen waren rot unterlaufen, als hätte er tagelang nicht geschlafen. Vielleicht hatte er das auch nicht. Weil niemand es erlaubt hätte. Die NASA hätte das Projekt gestoppt. Sie hätte das Auge geschlossen. Und wir wären blind geblieben. Ich trat näher. »Was wollten Sie finden?« »Antworten. Ein Wunder.« Jakobsen lächelte traurig. »Ich wollte Bedeutung.« Seine Stimme war kaum noch ein Flüstern. »Harriet ist fort. Dieses Universum stirbt. Und unser eigenes ist nur eine Frage der Zeit. Ich wollte etwas Echtes sehen. Etwas, das über das Menschliche hinausgeht. Ich wollte ihm etwas erwidern. Doch dann war sie da. Die Stimme. Sie kam nicht aus den Lautsprechern, nicht aus dem Raum, sondern direkt in meinen Kopf. »Was bist du?« Ich taumelte rückwärts, keuchte, hielt mir die Stirn. Jakobsen starrte mich an und wusste sofort, was passiert war. »Du hast es gehört.« Ich nickte, unfähig zu sprechen. »Dann hat es dich gewählt.« Ich schüttelte den Kopf. »Was ist es?« Jakobsen senkte den Blick. »Ein Gott. Oder etwas, das übrig blieb, als ein Gott starb.« Ich schloss die Augen, aber das brachte keine Erleichterung, denn die Stimme blieb. Ruhig, wach, uralt. »Du hast mich gefunden. Jetzt werde ich dich sehen.« Und plötzlich war mir klar, dass wir nie allein gewesen waren. Nicht nur in diesem Moment. Seit dem ersten Blick auf Harriets Auge hatte es uns beobachtet. seit der ersten Welle fremder Musik. Seit dem ersten Gedanken, dass es dort draußen mehr geben könnte. Es hatte gewartet. Und jetzt sprach es mit uns. Die Stimme war nicht verschwunden, auch nicht nach Stunden. Sie war wie ein Echo, das nicht in der Luft hallte, sondern in der Tiefe meines Bewusstseins. Sie sprach nicht ständig. Doch wenn sie sich meldete, war es, als würde die Zeit selbst stillstehen, als würde mein Körper für Sekunden gefrieren, während mein Geist in etwas gezogen wurde, das weder Raum noch Form kannte. Ich war nicht der Einzige. An Bord der DM-50 häuften sich die Anzeichen, schlaflose Nächte, plötzliche Blackouts, Erinnerungsfetzen an Gespräche, die nie geführt wurden. Einige Crewmitglieder berichteten von Träumen, Bilder von fremden Himmeln, von Licht, das weinte, und von riesigen Händen, die langsam auf etwas Unsichtbares zuglitten. Der Kapitän versuchte, die Kontrolle zu behalten. Er war ein Mann, der nie die Fassung verlor, doch seine Stimme wurde rauer, seine Befehle knapper. Die Systeme an Bord funktionierten weiterhin, aber draußen veränderte sich die Umgebung. Die Dunkelheit war nicht mehr gleichmäßig. Sie pulsierte. Wie der Atem eines schlafenden Wesens, das nun langsam erwachte. In einer der Konferenzen im Hauptdeck stand Dr. Ferré schließlich auf. »Wir können nicht länger bleiben«, sagte sie, und ihr sonst so weiches Gesicht war hart geworden. »Die Struktur der Realität um uns herum zerfällt. Es ist nicht mehr sicher.« »Es war nie sicher«, entgegnete Jakobsen ruhig, der sich an der Wand abstützte. »Aber es ist notwendig.« Der Kapitän drehte sich zu ihm um. »Was soll das bedeuten?« »Die Anomalie schließt sich. Bald. Vielleicht in wenigen Tagen, vielleicht in Stunden. Wenn wir zurückkehren wollen, müssen wir es jetzt tun.« Eine Pause entstand, lang und schwer. »Und wenn wir es nicht tun?«, fragte ich. Jakobsen antwortete nicht sofort. Dann sagte er, »Dann bleiben wir hier. Mit ihm.« Niemand musste nachfragen, wen er meinte. Es, die Entität, die im Zentrum dieses sterbenden Universums lauerte oder regierte oder vielleicht einfach nur überlebte. Ein Wesen, das alt war wie die erste Materie und klug wie das letzte Licht. Ein Gott ohne Namen. Ein sterbender König in einem zerfallenden Reich. Wir entschieden demokratisch. Der Kapitän bestand darauf, eine letzte Geste menschlicher Ordnung in einem Chaos, das sich jeder Kontrolle entzog. Jeder Crewmitglied bekam eine Stimme. Zurückkehren oder bleiben. Die Wahl war einfach, aber schwer. 9 Stimmen für die Rückkehr. 3, darunter Jakobsen, Voan, wollten bleiben. Ich war einer der 9. Nicht aus Feigheit. Nicht einmal aus Angst. Sondern weil ich etwas in den Augen der 3 anderen gesehen hatte, das mich fror. Hingabe. Oder vielleicht Wahnsinn. Zwischen beidem war kein klarer Unterschied mehr. Die Triebwerke wurden vorbereitet. Es war das erste Mal seit 7 Tagen, dass der Maschinenraum voller Stimmen war. Befehle wurden ausgetauscht, Checks durchgeführt. Ich prüfte persönlich die Antriebsmodulatoren, vergewisserte mich, dass die Koordinaten gespeichert waren. Das Navigationssystem zeigte weiterhin die Position der Anomalie. Sie war kleiner geworden. Sie verschloss sich. Und was auch immer dahinter war, es spürte es. Denn kurz bevor wir starteten, flackerte das Schiff ein letztes Mal. Nicht durch eine Fehlfunktion, sondern durch einen Willen. Die Stimme meldete sich wieder. »Bleibt! Ich werde euch öffnen!« Ich fiel auf die Knie. Die Worte kamen wie ein Keil in meinen Kopf. Sie zerschnitten meine Gedanken, ließen meine Erinnerungen vibrieren wie Glasscheiben im Sturm. Jakobsen lachte. Er stand in der Beobachtungskammer, die Arme weit geöffnet. Vor dem Fenster drehte sich das Universum in wirren Spiralen. Licht wurde verschlungen, Materie löste sich in Farben auf, die es in unserem Spektrum nicht geben dürfte. »Du hast mir versprochen, dass ich sie sehen darf«, schrie er. »Harriet, du hast es gesagt!« Dr. Ferré eilte zu ihm, versuchte ihn zurückzuhalten, aber er wehrte sie ab wie ein Besessener.
Sie ist dort, in dem Ort aller toten Dinge,
brüllte er. Du hast es mir gezeigt. Die Triebwerke waren bereit. Die letzte Sequenz startete. Countdown, 2 Minuten. Ich stand mit Ferré an der Steuerung. Unsere Hände zitterten. Nicht vor Kälte, sondern vor der Erkenntnis, dass wir jetzt handeln mussten. Eine letzte Entscheidung. Zurück in unser Universum. Oder tiefer in das andere. Jakobsen starrte nach draußen. Und dort, im Zentrum der zusammenbrechenden Welt, formte sich etwas. 2 Lichtpunkte, rot und gleißend wie Sonnen aus flüssigem Blut, erschienen nebeneinander. Dazwischen Schwärze, eine Vertiefung, eine Pupille, ein Auge. Es war kein Zufall. Es sah uns. Und es begann sich zu bewegen, langsam, mächtig, hin zu uns. Die Stimme war lauter als je zuvor. Kommt näher. Ich will sehen, wer ihr seid. Dann ertönte das finale Signal. 10 Sekunden bis zum Sprung. Ich drehte mich zu Ferré. Bereit? Sie nickte. Und wir aktivierten den Antrieb, ohne einen Blick zurück. Doch ich wusste, dass das Ding hinter uns nicht zurückblieb. Denn das Letzte, was ich hörte, bevor das Schiff den Raum zerriss, war nicht das Heulen der Motoren, sondern ein Flüstern, das sich für immer in meinen Geist brannte. Danke, dass ihr mir die Tür gezeigt habt. Der Übergang fühlte sich nicht wie Bewegung an. Es war eher, als würde man auseinandergerissen und gleichzeitig zusammengedrückt werden, als würde man an jedem Atom gepackt und durch eine Nadel gestoßen, ohne Raum, ohne Zeit, ohne Richtung. Die Realität verlor ihren Halt. Dann, plötzlich, war alles still. Kein Geräusch, kein Licht, keine Bewegung. Wir waren in etwas gelangt, das sich wie die Schwelle zwischen 2 Welten anfühlte. Ein Vakuum zwischen den Räumen, eine Art Korridor aus stillstehender Existenz. Die Anzeigen der DM50 flackerten, ihre Systeme versuchten sich zu orientieren, während sich selbst die Schwerkraft seltsam verhielt. Einige Crewmitglieder schwebten, andere blieben fest auf dem Boden, als folgten sie unterschiedlichen Regeln. »Wir sind im Übergang«, flüsterte Dr. Ferré. Doch niemand antwortete, denn draußen war es nicht mehr dunkel. Es war lebendig. Die Fenster waren wieder geöffnet. Der Kapitän hatte sie auf eigene Verantwortung freigegeben, trotz der Risiken, trotz der Warnungen. Was wir sahen, war kein Raum. Es war auch kein Licht. Es war Bewegung, chaotisch und zugleich kontrolliert. Farben, die es nicht geben dürfte, formten Muster, die sich zu Gesichtern verdichteten. Gesichter, die aussahen wie Erinnerungen oder wie Schuld. Ein glühender Sog zog an der Hülle des Schiffs. Nicht physisch, sondern geistig. Es war, als würde der Raum selbst unsere Gedanken absaugen, unsere Geschichte erfassen, unsere Identität durchforsten. »Es kennt uns«, murmelte jemand hinter mir. Ich spürte es auch. Ein Bewusstsein, riesig, zeitlos, uralt, hatte sich mit unserer Anwesenheit verbunden. Es wühlte in uns, durchsuchte unsere Erinnerungen, unsere Ängste, unsere Wünsche. Und es wählte aus. Dann begannen die Angriffe, nicht von außen, von innen. Die ersten Aussetzer kamen bei der Energieverteilung. Anzeigen sprangen zwischen Werten, die nicht existieren konnten. -1.000.000 Kelvin, 0 Gravitonen pro Kubikmeter. Der Antrieb rechnete mit Variablen, die wir nicht programmiert hatten. Das ist nicht möglich, rief Martha, eine der Technikerinnen. Diese Werte stammen nicht von uns. Sie stammen von ihm, sagte Dr. Jakobsen ruhig. Er hatte sich vom Rest der Gruppe abgesondert, stand allein am vorderen Fenster und lächelte. Ein leeres, beseeltes Lächeln. »Er«, fragte ich zornig. »Was ist er?« »Er ist das Ende«, antwortete Jakobsen. »Und der Anfang. Und das Dazwischen.« Dann geschah es. Draußen formten sich Gestalten. Schwarze Finger aus verdichteter Leere griffen nach dem Schiff. keine Tentakel, keine Materie. Es war Raum selbst, der sich krümmte, in die Form von Händen, von Klauen, von Dingen, die noch nie ein menschliches Auge gesehen hatte. Ein Teil der Crew schrie. Manche rannten, andere brachen einfach zusammen. Die Finger berührten die Hülle nicht. Sie durchdrangen sie. Und mit jeder Berührung flackerte die Realität im Inneren. Die Wände verloren ihre Form, wurden zu Wellen, die atmeten. Der Boden fühlte sich plötzlich warm an, als würde darunter Fleisch pulsieren. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Ferré hielt sich an einer Konsole fest, ihre Augen weit aufgerissen. »Wir schaffen es nicht«, keuchte sie. »Er kommt mit!« Ich verstand. Es war kein reiner Übergang. Wir hatten ihm nicht nur die Tür gezeigt. Wir hatten sie offen gelassen. Der Kapitän riss das Mikrofon an sich, rief durch das Intercom. »An alle! Notfallprotokoll 9! Alle auf ihre Plätze! Wir versuchen es erneut!« Ich hastete zur Steuerung. Die Navigation war ausgefallen. Die Koordinaten zu unserem Universum gelöscht oder überschrieben. Aber tief im System fand ich einen letzten Eintrag. Eine Spur, ein Schatten des Weges zurück. Ich aktivierte den Antrieb erneut, doch diesmal war es anders. Das Schiff begann zu beben, nicht wie bei einem Sprung, sondern wie bei einem Widerstand, als ob das Universum selbst uns nicht gehen lassen wollte, oder als ob etwas an uns zog. Dann, für einen Moment, war alles Licht. Ein gleißender Blitz durchflutete den Raum, blendete uns, verbrannte fast die Haut. Ich schrie, fühlte, wie mein Körper durch etwas hindurchging, das weder leer noch voll war, sondern beides zugleich. Ein letzter Gedanke raste mir durch den Kopf. Wir haben es eingeladen. Dann fiel alles in sich zusammen. Stille. Dunkelheit. Und ein leises, zufriedenes Flüstern, das sich anfühlte wie ein Kuss von etwas, das nie geboren wurde und niemals stirbt. Ich bin da. Als ich meine Augen wieder öffnete, war da zuerst nichts. Kein Gefühl für Zeit, keinen Schmerz, kein Geräusch. Nur ein Vibrieren, als würde mein Körper ganz langsam aus einer anderen Frequenz herauswachsen. Dann kam das Licht. Nicht grell, nicht blendend. Es war sanft. Natürlich. Sonnenlicht. Ich lag angeschnallt in meiner Schlafzelle an Bord der DM-50. Die künstliche Schwerkraft war wieder stabil. Die Systeme liefen. Das Summen des Antriebs war gleichmäßig. Über mir blinkte das grüne Signal für Atmosphäre intakt. Ich hatte überlebt. Ich drehte den Kopf. Die Schlafkammer war leer. Die anderen Türen standen offen. Niemand schrie. Keine Sirenen, nur das leise Summen einer Maschine, die ihren Kurs wieder aufgenommen hatte. Ich stand auf. Meine Beine zitterten, meine Haut fühlte sich taub an. Und doch war ich da. War das die Erde? Waren wir zurück? Ich lief durch die Korridore, begegnete zuerst Ferré. Sie saß auf dem Boden, den Rücken gegen die Wand gelehnt. Ihre Augen waren offen, doch sie blinzelte nicht. Erst als ich sie ansprach, zuckte sie zusammen. »Leon«, flüsterte sie. Ihre Stimme war rau, brüchig. Ich kniete mich zu ihr. »Was ist passiert?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Wir sind durch.« Und dann war alles weg. Langsam fanden sich weitere Crewmitglieder ein. Verstreut, verloren. Einige wankten durch die Gänge, andere starrten ins Leere. Der Kapitän wurde in der Kommandozentrale gefunden, bewusstlos, aber am Leben. Jakobsen jedoch war fort. Wir suchten jedes Deck, jeden Winkel, doch sein Quartier war leer. Keine Spuren, keine Logeinträge, nur das Flackern eines kleinen Displays auf seinem Schreibtisch. Dort stand nur ein Satz. Ich bin geblieben. Wir versammelten uns im Beobachtungsraum. Draußen war der Himmel wieder vertraut. Sterne, wie sie in keinem fremden Universum leuchteten, Planetensysteme, die sich an Bahnen hielten, und in der Ferne die Erde, unsere Erde. Der Kurscomputer bestätigte, wir waren im solaren Orbit, 2 Tage vom Wiedereintritt entfernt. Die Rückreise würde automatisch erfolgen. Unsere Rückkehr war unausweichlich. Doch wir waren nicht dieselben. Ich konnte es spüren. Und ich war nicht der Einzige. Ferré sagte nichts, doch ihr Blick wich nicht von den Fenstern. Martha murmelte im Schlaf. Der Kapitän sprach mit sich selbst. Und ich hörte es wieder. Dieses Wispern. Nur diesmal war es nicht mehr fern. Es war nicht mehr neugierig. Es war zufrieden. Ich überprüfte die Übertragungssysteme. Wir sollten längst Kontakt mit der Bodenstation haben. Doch es war still. Keine Antwort. Kein Ping. Als gäbe es niemanden auf der anderen Seite. Ein technischer Fehler? Oder ein Echo dessen, was wir mitgebracht hatten? In einer ruhigen Stunde, als die meisten schliefen oder sich in ihre Quartiere zurückgezogen hatten, begab ich mich zum Labor. Jakobsen hatte es immer als seinen Tempel bezeichnet. Und dort, auf seinem Bildschirm, fand ich sie, Aufzeichnungen. Nicht nur Zahlen oder Frequenzanalysen, Bilder, schattenhafte Umrisse, Bewegungsmuster, die keinem bekannten Lebewesen entsprachen, Linien, die sich zu Augen formten, Hände, Türen und darunter ein Audiolog. Ich spielte es ab, ein Flüstern, mehrstimmig, langsam und voller Hunger. Wir haben den Raum gesehen, wir haben die Tür geöffnet. Wir kennen eure Form, eure Gedanken, eure Worte. Und nun kehren wir zurück. Ich konnte nicht atmen. Mein Herz raste. Und gleichzeitig spürte ich einen kalten Frieden, der mir über den Rücken kroch. Wir hatten es nicht zurückgelassen. Es war mit uns gekommen. Nicht als Passagier, sondern als Teil von uns. Wir dachten, wir seien entkommen. Doch wir hatten es eingeladen. Und bald würde es sprechen. Durch uns. Die Rückkehr zur Erde verlief reibungslos. Zu reibungslos. Die DM-50 trat exakt zum berechneten Zeitpunkt in die Atmosphäre ein, glitt mit mathematischer Präzision durch die Schichten und setzte auf einer geheimen Landebahn in Nevada auf, ohne Zwischenfälle, ohne technischen Versagen, ohne ein einziges Warnsignal. Es war, als hätte das Schiff seine Pflicht erfüllt, als wäre es zufrieden. Doch wir waren es nicht. Kaum hatten sich die Landeklappen geöffnet, wurden wir von schwer bewaffneten Sicherheitskräften empfangen. Keine Begrüßung, keine Erleichterung, keine Jubelrufe. Nur Maschinengewehre, kalte Blicke und stumme Anweisungen. Man trennte uns. Ich sah Dr. Ferré noch ein letztes Mal, als sie in einen gepanzerten Transporter geführt wurde. Ihr Blick traf meinen, leer, aber durchdringend. Sie sagte nichts, doch ihre Lippen formten lautlos ein Wort. Auge. Dann schloss sich die Tür. Ich wurde in eine fensterlose Zelle gebracht. Nicht im klassischen Sinn. Es war ein klinisch weißer Raum mit Kamera, Mikrofon und einer Metallpritsche. Die ersten Tage, oder waren es Wochen, sprach niemand mit mir. Man reichte mir Nahrung durch eine kleine Schleuse. Keine Uhren, kein Kalender. Nur das gleichmäßige Summen der Belüftung. Und das Wispern, es war zurück, klarer, näher. Es sprach in meiner Stimme, in den Stimmen meiner Eltern, in Ferrés Stimme und schließlich in der von Dr. Jakobsen. Er sagte nur einen Satz, wieder und wieder, flüsternd, süßlich, giftig. Es lebt. Als die Befragungen begannen, waren sie kalt und methodisch. Männer in Anzügen, Frauen mit Klemmbrettern, alle ohne Namen. Sie stellten die gleichen Fragen. Was haben sie gesehen? Was war jenseits der Anomalie? Haben sie Kontakt aufgenommen? Ich antwortete ehrlich. Sie notierten alles. Doch ihre Gesichter verrieten mir, dass sie nicht überrascht waren. Sie wussten längst Bescheid. Die Tage vergingen. Ich verlor das Zeitgefühl. aber die Stimme blieb, immer gegenwärtig. Sie sprach nicht in Sprache, sondern in Gedanken. Sie war nicht bedrohlich, nicht offen, aber sie hatte Gewicht. Wie ein riesiger Körper, der langsam erwacht. Wie ein Atem, der aus der Tiefe eines Seins kam, das älter war als alle Sterne. Dann, eines Tages, war meine Zelle offen. Keine Erklärung, keine Wachen. Die Tür stand einfach auf. Ich verließ sie. Die Gänge waren leer. Ich wanderte durch sterile Korridore, vorbei an abgeschalteten Monitoren, durch Hallen, in denen nur noch der Staub lebte. Kein Personal, keine Geräusche, nur der Weg. Und am Ende dieses Weges, ein Raum mit einem Fenster, dahinter die Erde, blau, friedlich, unwissend. Ich starrte hinaus, während sich mein Spiegelbild im Glas formte. Doch es war nicht ganz mein Gesicht. Etwas hatte sich verändert. Ein Schatten hinter meinen Augen. Ein Glanz, den ich nicht erkannte. Etwas, das sich bewegte, wenn ich stillstand. Ich hörte Schritte. Langsam. Schwer. Ich drehte mich um. Dr. Jakobsen. Oder das, was von ihm übrig war. Sein Körper war hager, fast durchsichtig. Seine Haut spannte sich dünn über die Knochen, doch seine Augen waren glühend, lebendig und tief. Er lächelte. »Du hast ihn auch gehört.« Ich nickte. »Und jetzt bist du ein Teil davon.« Ich wollte fragen, was er meinte, doch er hob die Hand. »Es lebt, Leon. Nicht in der Dunkelheit, nicht in dem sterbenden Universum, sondern in uns.« Er trat näher ans Fenster. »Wir dachten, wir hätten es gesehen. Doch wir waren das Tor, die Einladung. Es hat durch uns gelernt, durch uns geatmet. Und jetzt wird es sprechen.« Ich trat neben ihn. Der Himmel war wolkenlos. Flugzeuge zogen Kondensstreifen. Städte blinkten in der Ferne. Alles schien normal. Doch ich wusste es besser. Ich wusste, dass wir nicht allein waren. Ich wusste, dass irgendwo, vielleicht in einer Stimme, vielleicht in einem Bild, vielleicht in einem Traum, es beginnen würde. Und wir würden zuhören, weil es unsere Gedanken kannte, weil es unser Fleisch kannte, weil wir es mitgebracht hatten. Ein letzter Satz durchzuckte mein Bewusstsein, oder nicht in Worten, sondern in Bedeutung. »Euer Universum ist weit und so voller Türen.« Ich schloss die Augen und lächelte, denn ich wusste, die erste Tür war längst geöffnet.